Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich. So klingt Rache. Wenn die Königin der Nacht ihren Gefühlen freien Lauf lässt, sprudelt sie bis zum sogenannten dreigestrichenen F hoch. Die berühmte Rache-Arie aus Mozarts Zauberflöte ist erst ein Albtraum und später, wenn geglückt, ein Triumph für jede Sopranistin. Der Funke von Mozarts weltberühmter Musik ist auch auf bildende Künstler übergesprungen. Das zeigt derzeit eine Ausstellung in Salzburg. Wir berichten drüber. Und wir sprechen über das Theaterjahr 2025, über Premieren und Abschiede, über Erfreuliches und weniger Erfreuliches. Zu Beginn geht's nach New York, ins Metropolitan Museum of Art, wo einen allein schon die Vielfalt der Ausstellungen verblüffen kann. Alles unter einem Dach an der Fifth Avenue. Im Moment zum Beispiel reicht die Palette von Artefakten aus dem alten Ägypten bis hin zur Kunst des Surrealisten Man Ray. Und dazwischen die Bilder der finnischen Malerin Helene Schärfbeck. Geboren 1862, malte und zeichnete sie bis zu ihrem Tod 1946. Dass sie auch außerhalb Skandinaviens bekannt wird, das hat sich Max Hollein zur Aufgabe gemacht. Erst 2014 mit einer großen Ausstellung in der Schirnkunsthalle in Frankfurt. Damals war Hollein dort Direktor. Und jetzt an der Spitze des Metropolitan Museum of Art in New York. Die Schärfbeck-Ausstellung dort trägt den anschaulichen Titel Seeing Silence, auf Deutsch die Stille sehen. Andreas Roberts berichtet.
Helene Schärfbeck hatte keine einfache Kindheit. Als kleines Kind brach sie sich durch einen Sturz die Hüfte und war lange Zeit bettlägerig. Eine Verwandte schenkte ihr Zeichenblock und Stifte und eine Leidenschaft begann, die ihr ganzes Leben bestimmen sollte. Als junge Frau machte sie sich bereits einen Namen für ihr ungeheures Talent und ihre präzise Technik, sei es in Landschaftsmalerei, Aktmalerei, Porträts, Stillleben oder Historiengemälden, einem Genre, das eigentlich Männern vorbehalten war. Sie studierte in Paris, reiste und lehrte in Helsinki. Doch mit 40 zieht sie sich aus gesundheitlichen Gründen vom Lehrbetrieb zurück und zieht in die finnische Kleinstadt Hyvinkää, wo sie ihre Mutter pflegte. In dieser relativen Isolation entwickelt sie ihren ganz eigenen Stil zwischen Realismus und Abstraktion. Für Kuratorin Dieter Amory entscheidende Jahre der Malerin.
In dieser Zeit schuf sie meiner Meinung nach einige ihrer schönsten Gemälde, Interieurs, für die sie lokale Ladenbesitzer und Nachbarn als Modelle verwendete. Diese Gemälde vermitteln mir eine gewisse Stille, eine gewisse Ruhe und sie geben einem ein gutes Verständnis für die Entwicklung ihrer Malerei, ihrer malerischen Sprache.
Zum Beispiel Frauen beim Lesen in hellen Kleidern auf mit weißen Leinen verkleideten Stühlen, der Hintergrund aus hellgrünen, abstrakten Flächen, die Räume suggerieren, alles in einem gleichmäßigen, sanften Licht. Oder ihre Mutter in einem pechschwarzen Kleid auf einem hellen Stuhl beim Nähen.
Das Schöne an diesem Bild ist, dass es ihr Alter und die arthritischen Hände beim Nähen einfängt. Ihre Modelle schauen immer weg. Sie schauen sie nie an und ich glaube, das war ihre Anweisung. Sie arrangierte die Models in einer Komposition und bat sie dann, den Raum zu verlassen, sobald sie ihr Bild im Kopf hatte. Dann vollendete sie das Gemälde alleine. Mit anderen Worten, sie wollte nicht davon beeinflusst werden, dass jemand mit ihr im Raum war.
Die Ausnahmen bilden ihre Porträts und Selbstporträts, die ebenfalls von einer eigenwilligen Stille bestimmt sind, mehr festgehaltene Momente als individuelle Porträts. Für Max Hollein sind Schärfbecks Porträts vor allem Darstellungen emotionaler Zustände.
Emotionalen Zuständen, die man sieht in seinem eigenen Gesicht, als Selbstporträt, in Gesichtern von anderen, in gewissen Szenen, die durchaus auch schöpfen können aus der Kunstgeschichte, aber sozusagen wie mit einem gefrorenen Blick etwas festhalten, das eine gewisse Kühle hat, manchmal auch eine Stille, aber ganz stark in das Zentrum eines Sentiments trifft.
Die Ausstellung folgt chronologisch dem Schaffen Schärfbecks. Nur der letzte Ausstellungsraum ist ganz ihren Selbstporträts gewidmet, von denen viele aus ihren letzten Jahren in einem schwedischen Hotel im Exil stammen und die ihren eigenen körperlichen Zerfall dokumentieren. ihr seltsam verzerrtes Gesicht in blassen Farben, das immer mehr von schwarzen, hohlen Augäpfeln dominiert wird und langsam in einen aschgrauen Hintergrund zu verschwinden scheint.
Diese Bilder sind natürlich von einer Eigenartigkeit und Eigenständigkeit und von einer emotionalen Wucht, die einen fast den Atem verschlägt.
Seeing Silence, Paintings of Helene Schärfbeck ist eine atemberaubend schöne Ausstellung, die längst überfällige Einführung einer großen Malerin der Moderne für ein amerikanisches Publikum.
Andreas Roberts über Kunst von Helene Schärfbeck im New Yorker Metropolitan Museum of Art. Mit der bildenden Kunst ging es los, dann kam die Musik, die Literatur, gefolgt vom Tanz, der Architektur und dem Kino. Und heute, zum Ende unserer Jahresrückblicksreihe, wollen wir den Vorhang aufziehen und über das Theaterjahr 2025 sprechen. Was hat sich auf und hinter den Bühnen getan? Womit haben die Theater gerungen? Worüber durfte sich das Publikum freuen? Michael Lages ist als Theaterkritiker viel für Kultur heute unterwegs, von Premiere zu Premiere, und am nächsten Tag berichtet er dann über das Gesehene in unserer Sendung. Heute begrüße ich ihn in einem Studio in Hannover. Guten Tag, Herr Lages.
Hallo, guten Abend.
Ja, Herr Lages, worüber durfte sich das Publikum freuen, habe ich gerade gefragt, und möchte erst einmal Sie fragen, wie steht's denn eigentlich um das Publikum? Die Corona-Pandemie ist ja schon einige Zeit her, aber hat doch ganz schön tiefe Spuren in der Kultur hinterlassen. Deshalb, wie steht's ums Publikum?
Ich glaube, es steht ums Publikum gerade sehr, sehr gut. Und ich schicke immer voraus, ich sehe natürlich überwiegend Premieren. Und die sind generell natürlich immer sehr, sehr gut besucht. Aber alles, was ich aus Theatern höre, ist, dass sich der Zuschauerzustrom seit den Unkenrufen und parallel zu den Unkenrufen der vergangenen Jahre nach Corona deutlich stabilisiert hat. Und es gibt parallel etwas, was wirklich relativ neu noch ist in diesen Premieren, die ich, wie gesagt, relativ regelmäßig sehe, ist eine Art von Begeisterungsfähigkeit plötzlich im Spiel, dass man immer den Eindruck hat, man kann inzwischen auf der Bühne machen, was man will. Die Begeisterung schwappt jedes Mal bis an alle verfügbaren Ränder, wie im Popkonzert. Das ist markant. Das sehe ich immer wieder. Das Maß des Publikums, das Maß der Begeisterung im Publikum für das, was es sieht, ist eindeutig gewachsen.
Okay, Begeisterung also vorhanden, aber nicht unbedingt die finanziellen Mittel. Wir haben ja im Laufe des Jahres viel in unserer Sendung über Sparmaßnahmen gesprochen, über klamme Kassen und Etatkürzungen. Wie ernst ist die finanzielle Lage für die Theaterhäuser?
Also ich muss mal von einem privaten Gespräch erzählen, das ich neulich in Dresden geführt habe. Das war mit einem uralten Freund, der ist inzwischen stellvertretender Intendant in Dresden geworden über die Jahre hin und geht jetzt auch in Rente, wenn die Intendanz wechselt im kommenden Sommer. Und der hat mir ein so finsteres Panorama gezeichnet, was sich ergibt aus Etatkürzungen auf allen Ebenen und parallel natürlich bekanntermaßen aus Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst und die Schere, beziehungsweise eben nicht mehr die Schere, die auseinanderklafft, sondern die sich so zusammendrückt, dass es sozusagen den Lebensfaden abzuschneiden droht, die ist ganz, ganz massiv und bedrohlich. Er hat gesagt, und ich glaube ihm da, weil ich ihn so lange kenne und ihm ziemlich vertraue, dass es auch in absehbarer Zeit große Häuser geben wird, die an den Rand der Leistungsfähigkeit so weit geraten, dass sie eventuell dicht machen oder die eigene Struktur so fundamental ändern müssen, zum Beispiel Bespieltheater zu werden oder wie in Holland sozusagen gar keine eigenständige Qualität des eigenen Programms mehr besitzen. Das ist eine offenkundig massive Bedrohung, und die Proteste, die wir übers Jahr hin zum Beispiel in München, zum Beispiel gerade in Stuttgart und immer wieder in Berlin erfahren haben und begleitet haben, die ist ein Zeichen dafür. Und das muss man, glaube ich, inzwischen wirklich sehr, sehr ernst nehmen.
Ein düsteres Bild, was Sie da zeichnen. Und nicht zu vergessen an dieser Stelle natürlich die freie Szene, also die Kompanien, die Ensembles, die Häuser, die von einzelnen Förderungen in ganz besonderem Maße abhängig sind. Was hat denen das Jahr 2025 gebracht, oder muss man eher sagen, genommen?
Deutlich genommen, und zwar nicht erst 2025, sondern schon 2024, schon die die vorherige sozusagen Bundeskulturministerin Barbara Peter-Roth hatte den Zuschuss für die sogenannte Produktionshäusergesellschaft, also ein Zusammenschluss der Produktionshäuser, beispielsweise Musanturm in Frankfurt, Hau in Berlin, Kampnagel in Hamburg, gestrichen. Und das ist unter dem neuen Kulturstaatsminister für Anführungszeichen Kultur, Wolfram Weimer, nicht anders geworden. Die Kultur in der freien Szene ist deutlich noch bedrohter, deutlich noch bedrohter, als sie es in den städtischen und staatlichen Theatern ist. Da ist manchmal wirklich schon die Reißleine absolut in der Nähe und da muss was passieren. Also es ist eine so reiche Szene, die wir in Deutschland haben, in allen Teilen Deutschlands, nicht nur in großen Städten, auch auf dem platten Lande, in kleineren Gemeinden. Es ist eine Art von ich würde es fast Aushungerung nennen, von Kulturproduzenten und Produzentinnen, speziell in der Provinz im Moment im Gange, die einen wirklich extrem beunruhigen muss.
Mhm. Herr Lagitz, Sie kommen, wenn ich das so sagen darf, Sie kommen ja viel rum in der Theaterlandschaft, haben auch gerade schon die Provinz angesprochen, um jetzt was Positives wieder reinzubringen. Wo sind Sie in den zurückliegenden 12 Monaten besonders gerne hingefahren, weil es da womöglich Gutes oder Überraschendes zu sehen gegeben hat?
Also verblüffenderweise bin ich sehr, sehr gerne zum Theater des Jahres gefahren, das erstaunlicherweise in diesem Oktober gekürt wurde, das Theater in Magdeburg. Das Magdeburger Theater hat tatsächlich eine extrem starke Erneuerung auf künstlerischem Gebiet erfahren. Dafür wurde es ja nun schon ausgezeichnet als Theater des Jahres. Clara Weide und Bastian Lomsche und Clemens Leander sind ein Kollektiv, das die Leitung des Schauspiels betreibt. Das ganze Haus wird von Julien Chavas in der Oper geleitet. Da passiert wahnsinnig viel Interessantes. Und eine Inszenierung, die will ich unbedingt erwähnt haben, mit Sicherheit wird sie auch zum Theatertreffen eingeladen, das sage ich jetzt schon mal, ohne es zu wissen. Krieg und Frieden nach Tolstoi. Als Autor ist Roland Schimmelpfennig im Einsatz gewesen und als Regisseur ein Schauspieler, den viele von uns aus dem Fernsehen, aus dem Kino vor allen Dingen kennen, Charlie Hübner, engagiert am Schauspielhaus in Hamburg. Und das ist wirklich eine der wirklich tollsten Aufführungen, die ich seit sehr, sehr, sehr langer Zeit gesehen habe. Hübner ist, wenn man so sagen will, ein Castorf-Schüler. Also er hat fast immer mit ihm in Hamburg gearbeitet. Und das merkt man. Man merkt, wie sozusagen eine Kulturpraxis, die sich im Theater entwickelt hat, hier sozusagen Wucherungen genommen hat, also sich fortgesetzt hat auf einen, der häufig mit einem tollen Regisseur gearbeitet hat und jetzt selber so zu arbeiten versteht, wie es, sagen wir mal, das Vorbild, das wird er nie so sagen, der Charlie Hübner, aber wie es einer, mit dem er gearbeitet hat, auch getan hat. Mhm. Und das ist jetzt nicht nur diese eine Produktion, es sind viele Produktionen. Andreas Kriegenburg, auch ein nicht unbekannter Regisseur, der Magdeburger oder Magdeburger ist, ist vor einem Jahr zurückgekehrt nach Magdeburg, hat da eine sehr tolle Produktion, die ich immer noch für eine der schönsten der vergangenen Jahre halte, inszeniert einen Timon von Athen von Shakespeare. Und da ist wahnsinnig viel los. Übrigens auch in der Oper, die ich nicht so gut kenne, aber im Schauspiel weiß ich Bescheid, Magdeburg ist im Moment top. Es gibt noch ein paar andere Häuser, wo ich sehr, sehr gerne hinfahre. Kassel beispielsweise gehört dazu. Auch Freiburg, wo es eine neue Intendanz seit Beginn dieser Spielzeit gibt, wie übrigens in vielen Städten. Das ist auch ein unbedingt interessanter Kultur- und Theaterort im Moment. Also es ist wirklich viel in Bewegung, was auch mit den vielen Intendanzwechseln dieses vergangenen Sommers zu tun hat. Und aber auch mit denen, die im kommenden Jahr noch bevorstehen.
Ich erinnere mich daran, dass wir schon mal an dieser Stelle ausführlich über eine Art Trend gesprochen haben, nämlich Romane für das Theater zu bearbeiten. Ist es immer noch so? Oder anders gesagt, was stand 2025 auf den Spielplänen?
Also diese Moden und Trends sind ja manchmal lang und manchmal kurzlebig. Also einen Roman zu inszenieren für die Bühne, das liegt meistens daran, dass die Dramaturgie offenbar nicht in der Lage ist, interessante neue Stücke Stücke ausfindig zu machen, die es ja gibt, soll man nicht ignorieren. Das ist das eine. Ist nicht mehr so präsent, obwohl ich gerade natürlich Krieg und Frieden erwähnt habe, aber da ist der Autor dazwischen, Roland Schimmelpfennig. Und es gibt parallel dazu den anderen Trend, das sind die sogenannten Überschreibungen, klassische Stoffe, die neu für die Gegenwart gefasst werden. Das ist leider immer noch wahnsinnig in Mode. Und auch da muss ich Schimmelpfennig erwähnen, weil der macht es nämlich anders. Der überschreibt nicht, der schreibt neu. Sozusagen mit dem alten Material im Kopf schreibt er ein neues Material. Und das ist eindeutig eine Qualität, die deutlich besser ist als die einfachen Überschreibungen. Also ich glaube, diese Moden sind präsent, aber sie sind nicht mehr so markant präsent wie in den vergangenen Jahren. Wenn man auch vielleicht sagen, sie mischen sich besser und die Theater machen bessere Spielpläne draus.
Unser Theaterkritiker Michael Lages über das Theaterjahr 2025. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Ja, egal was kommt und was geht, aber auf den Spielplänen der Opernhäuser ist der Platz von Mozarts Zauberflöte fest zementiert. Und das von Anfang an. Mozart selbst hatte Ende September 1791 noch in Wien die Uraufführung dirigiert und miterlebt, wie innerhalb weniger Wochen eine Aufführung auf die nächste folgen sollte. Aber den ganz großen Erfolg seiner Zauberflöte hatte er nicht mehr verfolgen können, denn Mozart starb am 5. Dezember desselben Jahres. In seiner Geburtsstadt Salzburg nimmt man den baldigen 270. Mozart-Geburtstag zum Anlass, die Zauberflöte einmal aus der Perspektive bildender Künstlerinnen und Künstler zu beleuchten. Im Bann der Zauberflöte heißt die Ausstellung im Museum der Moderne in Salzburg, im Rupertinum in der Altstadt. Julian Ignatowitsch war dort und hat genau hingehört.
Zauberflöte mal anders. Der Medienkünstler Stefan von Hühne hat für seine Neuinterpretation der weltbekannten Oper eine komplizierte Klangmaschine gebaut. Auf 4 Holztischen, Flöten, Orgelpfeifen, Stampfen, Holzkolben, Pumpen, Schläuche und erklingen Glockenspiele. Die Luft vibriert. Von Hühne hat anhand des Librettos von Emanuel Schikaneder die Musik Mozarts umgeschrieben, erklärt Kuratorin Barbara Herzog.
Er hat den Text analysiert nach Vokalen und nach gewissen Verben, um die geheime Melodie, die Schikaneder hier in dem Text quasi versteckt hat, zu enthüllen. Und jeder Besucher, jede Besucherin soll ihre eigene Zauberflöte hier hören.
Von Hühnes Komposition hört man in der ganzen Ausstellung. Zusammen mit den Bildern und Illustrationen der anderen Künstler ziehen einen die surrealen Klänge ganz in den Bann der Zauberflöte, so ja auch der Ausstellungstitel. Am besten passt die Musik zu Wolfgang Hutters bunt psychedelischen Bühnenbildern, die er für die Zauberflöte entwarf. Hutter war Gründungsmitglied der Wiener Schule des fantastischen Realismus. Auf den ausgestellten Vorzeichnungen in Form von Lithografien erheben sich Vulkane mit grell-orangenem Magmafluss, riesige Farne schmiegen sich zu einem Wald aneinander und korallenähnliche Gebilde verschmelzen mit Feuerzungen und Wasserstrudeln.
Und es ist hier eine Farbenpracht da, die zurzeit wieder relativ aktuell ist. Ich denke da, wenn ich gerade sein Selbstbildnis anschaue, auch an Plattencovers von den Beatles.
Die fantastische Kulisse wurde allerdings nie umgesetzt. Anders das Bühnenbild Oskar Kokoschkas. 1955 übernahm der Malerstar bei den Salzburger Festspielen die Szenografie und Ausstattung der Zauberflöte, die ihn sein Leben lang beschäftigte und die er auch in Zürich und Genf in Szene setzte.
Und er wollte ein Bühnenbild gestalten, das mit Mozarts Musik mitsingt, und er wollte einen barocken Farbenzauber auf die Bühne bringen. Kokoschka hat auch dann noch viel mit Licht oder Projektionen gearbeitet, und er hat hier genau angegeben, wie er sich vorstellt, dann welche Farbnuancen es sein sollten.
So ist die Königin der Nacht in Kokoschkas expressionistischen Zeichnungen bereits in ein tiefes Blau getaucht, ihr Gegenspieler Sarastro in helle Lichttöne, Gelb und Orange. Kokoschkas Lieblingscharakter war der gewitzte Vogelhändler Papageno.
Er bezeichnet den Papageno als einen Wiener Kasperl, mit dem er sich auch in einer gewissen Weise identifiziert, und er hat ihm da seine Gesichtszüge verliehen. Also wir sehen da ein verstecktes Selbstporträt von Kokoschka.
Den direkten Bogen zu Mozarts Musik spannen schließlich die Blätter von Max Slevogt. In seinen Radierungen, die er direkt auf die Partituren setzt, erscheint die Zauberflöte mystisch und düster. Da flüchtet Held Tamino, erschreckt vor der Schlange. Geister und Monster wandern durch die Bilder, die Dunkelheit verschlingt die Welt. Wohl auch das Ergebnis der Zeit, in der Slevogt die Zauberflöte illustrierte. 1918 steht am Rand eines Blattes.
Er war ja selbst auch kurze Zeit im Krieg an der Front, hat da die schlimmen Dinge erlebt. Und in den letzten Jahren des Krieges ist das natürlich die Auseinandersetzung mit Mozart schon auch ein Ausblenden der Wirklichkeit.
Eine Oper, vier unterschiedliche Zugänge und Interpretationen. Wer die sehenswerte Ausstellung in Salzburg verlässt, der kann direkt den Weg ins Salzburger Marionettentheater suchen. Dort wird das Stück in diesen Tagen wieder aufgeführt.
Und zwar in einer Kurzfassung, die Zauberflöte in 1 Stunde und 5 Minuten. Julian Ignatowitsch über die Ausstellung Im Bann der Zauberflöte. Bis Mitte Juni ist sie im Museum der Moderne in Salzburg im Rupertinum in der Altstadt zu sehen. Und jetzt geht's nochmal zurück in die USA, denn erneut sagen bekannte Künstler einen Auftritt im Trump-Kennedy Center ab. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Die Jazzband The Cookers sollte eigentlich 2 Silvesterauftritte im Trump-Kennedy Center absolvieren. Doch dazu haben die Bandmitglieder nun keine Lust mehr. Ein Grund ist die neue Bezeichnung des Kulturinstituts, das erst seit kurzem auch den Namen von US-Präsident Trump im Titel trägt. Außerdem erklärten die Bandmitglieder, dass Jazz aus dem Kampf nach Freiheit entstanden sei, und zwar der Freiheit des Denkens, der Meinungsäußerung. Diese Werte seien für sie nach wie vor gültig. Der Leiter des Trump-Kennedy Centers und frühere US-Botschafter in Deutschland, Richard Grinnell, kritisierte die jüngsten Boykotte. Sie kämen von Künstlern, die noch von der früheren Leitung der Institution gebucht worden seien. US-Präsident Trump hatte zum Jahresbeginn den Vorstand der Einrichtung mit politischen Unterstützern neu besetzt, weil er das Kulturzentrum als Vogue und zu links empfindet. US-Filmstar George Clooney ist auch nicht mehr allzu begeistert von seinem Heimatland. Gemeinsam mit seiner libanesisch-britischen Ehefrau Amal und seinen beiden Kindern hat er nun auch die französische Staatsbürgerschaft. Ich liebe die französische Kultur, ihre Sprache, auch wenn ich sie nach 400 Tagen Unterricht immer noch nicht gut beherrsche, sagte der 64-jährige Oscar-Preisträger in einem Interview. Außerdem gäbe es in Frankreich keine Paparazzi, die vor der Schule seiner Kinder lauern würden. Auch der US-Regisseur Jim Jarmusch will sich in Frankreich einen Rückzugsort schaffen und die dortige Staatsbürgerschaft beantragen. Ich möchte einen Ort, an dem ich den Vereinigten Staaten entfliehen kann, so der Filmemacher. Frankreich scheint also gerade für einige vermögende Kulturschaffende ein prächtiges Zufluchtsland. Russland vermutlich eher nicht. Da sollte heute der Prozess gegen den in Düsseldorf lebenden Künstler Jacques Tilly beginnen. Tilly baute Wagen für den Düsseldorfer Rosenmontagszug und hat in dieser Funktion schon mehrfach den russischen Präsidenten Putin aufs Korn genommen und muss unter Umständen mit einer saftigen Strafe rechnen, wie unser Korrespondent Frank Eichmann berichtet.
So zeigte er Putin in einer Wanne, gefüllt mit ukrainischem Blut. Die Staatsanwaltschaft in Moskau sieht darin das öffentliche und wissentliche Verbreiten falscher Informationen über den Einsatz der russischen Armee. Darauf stehen 5 bis 10 Jahre Haft. Dieser Paragraph im Strafgesetzbuch wurde schon 100-fach gegen Kriegskritiker eingesetzt, nun aber erstmals in Abwesenheit gegen einen ausländischen Künstler.
Der Prozess gegen Jacques Tilly ist erst einmal auf Ende Februar verschoben. Auch China ist gerade kein wirklich gemütlicher Ort für alle, die nicht auf Parteilinie sind. Besonders nicht für die muslimischen Uiguren. China verschärft seine Gangart gegen die Volksgruppe. Wer bestimmte Songs herunterlädt, abspielt oder online teilt, der riskiert jetzt nämlich Gefängnisstrafen. Songs der US-amerikanischen Sängerin Beyoncé sind weder in China noch sonst wo auf der Welt bislang verboten. So wundert es nicht, dass die Sängerin auf ein finanziell glorreiches Jahr zurückblicken kann. Und sie hat es kurz vor Jahresende in einen exklusiven Club geschafft. Sie ist nun Milliardärin. Eine Finanzklasse, die sie mit ihrem Ehemann Jay-Z teilt. Da können die beiden ja an Silvester die Sekt- oder vermutlich doch eher die Champagnerkorken knallen lassen.
Und wir sagen Prost Neujahr. Aber jetzt erst einmal geht es zu den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Die Debatte ums Böllerverbot in Deutschland, aber auch in der Schweiz, ist ein Thema gleich in den Informationen am Abend. Zuvor noch die Nachrichten um 18 Uhr hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Maja Elmenreich.